Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Dying Swan, Twisted Wings, Beauty Not Needed Here. Lust my love, lust my life in this Garden of Fear. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Plattnerei. Mir gegenüber sitzt der grinsende Pint Eastwood, der gute Laune zu haben zu scheinen am Tun gesagt haben gemacht. Der gute Laune zu haben scheint.
Alles nur Fassade.
Alles nur Fassade. Schade.
Jo.
Ich bin kein Morgen mehr, sitze hier etwas eingeengt.
Ja.
Und vielleicht auch bin ich kein Platz mehr, man weiß es nicht.
Ja, wenn du so weiter futterst.
Und mich so wenig bewege.
Na?
Pint, du alter Nekromonger, wie geht's dir?
Beschissen. Danke der Nachfrage. Ich sitze jetzt hier natürlich als Sunnyboy, wie immer. Ne? Immer der Spaßvogel, auch auf Arbeit, aber. Ich habe dir das ja schon im Vorgespräch gesagt, im Moment ist ja alles scheiße. Psychisch geht's bergab. Ja, als wenn es dir so ins Herz reinregnet, weißt du, hat Ernie mal gesagt bei Stromberg. So fühlt sich das an, seit Tagen. Ja. Und bei dir, du hast ja noch Urlaub im Gegensatz zu mir.
Ich habe immer noch Urlaub, hatte ich schon bei der letzten Aufnahme.
Das ist unfassbar.
Ja,
weil ich. Wir sind Student, immer frei.
Ja, ich weiß auch nur, dass Dienstag ist, weil du die kornblumenblaue Krawatte trägst.
Meine Dienstagskrawatte.
Es muss Dienstag sein.
Ja.
Ja, nee, alles ist die Kopie einer Kopie einer Kopie. Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt hier auch sage, wie es mir wirklich geht, dann haben wir jetzt zwei so Depri-Knödel. Zwei alte Depri-Männer, die über Heavy Metal sprechen. Ja, mir ging es auch schon besser, sagen wir es mal so. Eine Teil von mir hat gerade arg zu tun und der andere Teil, dem geht's, weil er Urlaub hat, gut. Es ist so ein Auf und Ab, wie du immer sagst.
Ja.
Aber ich habe jetzt Bock auf die Folge. Wir reden über ein gutes Album.
Und ich wünschte, wir wären beide Raucher und man dürfte noch überall rauchen. Und wir könnten jetzt, während wir aufnehmen, rauchen, wie früher in diesen Talkshows und so, weißt du?
Na, können wir doch. Ich rauche doch regelmäßig Zigarren.
Wollen wir Zigarre rauchen?
Na, jetzt mitten in der Aufnahme?
Nee, ist auch scheiße.
Aber beim nächsten Mal lass es doch beim nächsten Mal machen.
Während der Aufnahme rauchen?
Ja.
Okay.
Das ist doch super.
Wenn wir dann denken und dann auch noch Bock haben, machen wir das.
Ich habe gerade ein paar schöne neue, ja. So, worum soll es heute gehen?
Um ein Album von einer Band, die Band heißt Iron Maiden, das Album heißt Brave New World.
So sieht's aus. Und dazu kommen wir gleich vorher natürlich jetzt erstmal ganz klassisch, sonst wäre nicht die Plattnerei. Dein Höhepunkt der Woche, hattest du ihn?
Nein.
You know what it's like.
Ich müsste wirklich jetzt lange grübeln und würde mir irgendwas aus den Fingern so. Man kann höchstens als das einzig positive Erlebnis der letzten Tage war, dass ich Spaghetti mit Knoblauch, Zwiebeln und Oktopus gemacht habe und es war wirklich sehr lecker.
Bis auf den Oktopus klingt das lecker?
Ey, ich sag's dir. Du drückst dich ja schon seit einem Jahr davor, dir von mir mein Lakritz-Risotto mit Oktopus kredenzen zu lassen. Aber das ist jetzt, also die Spaghetti, das schöne Knoblauch, Zwiebeln hier, ein bisschen Olivenöl und dann der angebratene Oktopus, das hätte ja auch geschmeckt.
Bis auf den Oktopus.
Safe, hätte auch geschmeckt.
Ich spreche nicht oft drüber, aber ich habe eine ausgewachsene Tiefseephobie und vor allem
was. Ich auch!
Allem, was dort unten kreucht und fleucht, das aber streckt sich auch auf Brandenburger Seen. Also ich muss dazu nicht im Meer sein. Und meine Regel ist, ich esse sie nicht, sie essen mich nicht. Und seitdem ich habe es schon mal in der Folge erwähnt, diese Doku gesehen habe, in denen ein Schwarm oder ein Rudel oder auch wie immer man dazu sagt, von Kraken oder Oktopoden einen Surfer in die Tiefe gezogen haben. Ey. Seitdem ich weiß, dass das Realität ist, also vielleicht nicht in Brandenburger Seen, aber zumindest im offenen Ozean möglich, nein, Ich esse die nicht.
Ich habe ja auch, seit ich ein kleines Kind war, eine ausgesprochene Tiefgewässerphobie. Also ich habe mich in den letzten 25 Jahren echt immer gewundert, wie ich das dann doch immer überlebt habe, in so einem Baggersee zu schwimmen. Aber eigentlich, also gerade im Meer, Alter, sobald ich nicht mehr stehen kann, wenn du dann auch nicht da, den Grund nicht siehst, oh Gott, schon die Vorstellung kriege ich hier, merke ich schon wieder, kriege ich Horrorvorstellungen. Horror. Da könnte man natürlich auch die Devise vertreten, okay, alles, was ich esse aus dem Meer, kann mich nicht mehr essen.
Denk mal drüber nach. Da ist was dran, naja.
Okay, egal, das Essen war lecker, ansonsten war die Woche scheiße.
In Ordnung. Ich sage immer, auf den Nullpunkt kommen ist kein Wochenendurlaub. Ja, ich hatte auch keinen Höhepunkt. Aber wie gesagt, das ist erst Dienstag. Was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja.
Momentan ist das hier der Höhepunkt der Woche?
Absolut. Definitiv.
Hattest du wenigstens einen Ohrwurm der Woche?
Ich hatte oder habe einen Ohrwurm. Bowling for Soup. Also so heißt die Band.
Okay.
Und das Lied heißt Alexa Bliss. Das ist ein Lied für und über meine Lieblingswrestlerin Alexa Bliss.
Bei dem Namen hätte ich jetzt an eine Pornodarstellerin gedacht.
Leider nein. Oh, was heißt leider? Nein.
Okay.
Einfach nein. Die hat leider kürzlich geheiratet. Muss mir noch überlegen, wie ich ihren Mann aus dem Weg räume. Das habe ich nicht dort gesagt. Ja, jedenfalls. Das ist so ein, was machen die? Die machen so ein Pop-Punk, Fun-Punk, Rock, College-Rock Musik.
Okay.
Aber dieses Lied ist halt sehr catchy, eingängig und das ist eins der Lieder, die ich in meine bei Spotify neu erstellte gute Laune Musik Playlist gepackt habe.
Cool. Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu, haben wir da letzte Woche drüber gesprochen. Also ich habe einen Ordner kürzlich erst angelegt mit verschiedenen Fotos und ja, Musikstücken, die mir gute Laune bereiten, wenn ich mal schlecht drauf bin. Da haben wir drüber gesprochen.
Ja, aber nur auf WhatsApp per Sprachnachricht, also privat.
Stimmt, okay. Ja. Genau. Und du machst es jetzt als Playlist.
Ja, um zu sagen, das habe ich schon gemacht.
Das ist sehr gut.
Sind nur Smasher drin, die mir mehr oder weniger jedenfalls gute Laune machen. Also ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht Lieder reinpacke, die ich geil finde, die aber halt nicht in diese gute Laune-Schiene passen. Da muss ich halt ein bisschen aussieben.
Ja.
Weißt du?
Ja, ist schwierig. Man will ja auch nicht, also angenommen, du hörst diese Lieder immer dann, wenn du Depri bist, um gute Laune zu bekommen, aber dass du sie dann irgendwann mit Depri sein trotzdem verbindest, ne? Dass die so überlagert werden. Wie man das bestimmte Songs nach einer Trennung überlagert.
Jetzt trägt er mir doch keinen Scheiß ein.
Okay, wie auch immer. Ich habe übrigens den Safety Dance von Man Without Hats drin. Funktioniert immer, kriege ich gute Laune bei dem Lied.
Sagt mir jetzt nichts, aber...
Und Fotos, nur ganz am Rand. Aber dann, ne, wir haben ja heute beide nicht so gute Laune, damit wir hier ein bisschen den Platties auch Hilfe an die Hand geben können. Quokkas, diese kleinen australischen... Sind das Kängurus? Das sind Beuteltiere. In Australien ist alles im Zweifelsfall ein Beuteltier und die sind so süß. Wahnsinn, da kriege ich sofort gute Laune. Naja, ja, mein Ohrwurm der Woche ist von Herbert Grönemeyer Mensch.
Boah, ganz, also ja.
Naja, er hat ihn geschrieben, als seine Frau gestorben
ist. Er hat das ganze Album Mensch geschrieben, nachdem seine Frau gestorben ist. Genau.
Und ja, der Song passte zu meiner Stimmung, aber wir starten einfach in die Folge.
Ich möchte bloß noch ganz kurz in die Tonne werfen. Wann kam Mensch raus? 2002, glaube ich. Ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre alt.
Das könnte hinkommen.
Das ist von vorne bis hinten ein großartiges Album. Ich finde das ganze Album wirklich gut. Aber der Titeltrack, der gefällt mir nicht.
Faszinierend.
Also der ist gut, aber den mag ich einfach nicht.
Ja, hatten wir schon mal das Thema. Ne? Manchmal gibt es Lieder, die sind gut und die trotzdem gefallen die einem nicht. Oder naja.
Ja, gut. Aber heute sind wir bei den britischen Grönemeyers. Grüne Maiden. Nein, der ist scheiße. Das war jetzt scheiße.
Macht nichts. Auch du hast mal einen frei. Na? Kennst du Iron Maiden?
Ich kenne Iron Maiden. Natürlich schon seit 100 Jahren, habe mich mit der Band aber nie groß befasst. Ich habe in meinem CD-Regal in meinem gut bestückten, gut sortierten, also in einem von meinen gut bestückten, gut sortierten 5 CD-Regalen habe ich ein Album von Iron Maiden stehen. Welches?
Number of the Beast.
Fear of the Dark.
Okay.
Dass ich mir irgendwann vor 10 Jahren oder so mal gekauft habe, mehr so aus dem Gefühl heraus, so ja, muss man haben, ist ein Klassiker. Und war halt gerade irgendwie im Angebot, keine Ahnung, weißt du, mal mitgenommen so für einen Fünfer. Und dann habe ich tatsächlich Iron Maiden vor 6 Jahren mal live gesehen in der Waldbühne. Ist das Waldbühne oder ist das Wuhlheide? Ich glaube Wuhlheide. Da habe ich gearbeitet bei dem Event. Ich hatte aber Feierabend, nachdem die Vorgruppe fertig war und bevor Iron Maiden angefangen haben. Und dann konnte ich mir im Prinzip Iron Maiden fast komplett angucken for free. Und also ich habe sie live gesehen, hätte mir aber keine Karte dafür gekauft, sondern einfach, weil ich halt eh gerade da war, habe ich es mitgenommen.
Ja, das ist geil. Ja? Ich habe Iron Maiden noch nie live gesehen und das ist eine Band, die ich gut finde, aber ich fand sie nie so gut, dass ich jetzt jeden Song kenne. Ich habe jedes Album schon mal gehört, aber bei manchen, die könntest du mir vorspielen und ich so, ah, ein Iron Maiden Song, weiß ich nicht, ob ich den kenne. Hm. Ne? Also, und andere Alben, Seventh Son of a Seventh Son und Somewhere in Time, rauf und runter gehört und natürlich auch, sonst würden wir nicht drüber sprechen, heute Brave New World. Wir haben es letztes Mal gemacht, ich würde es jetzt auch noch mal ganz kurz machen. Wie funktioniert Plattenerei?
Plattenerei funktioniert so, dass wir uns gegenseitig 3 Alben in die Hand drücken oder auf den Tisch legen oder in den Briefkasten werfen, mit der Aufforderung, hör das. Darüber sprechen wir demnächst. Und ja, dann hat jeder von uns 3 Alben von dem anderen und darf dann sich aussuchen, in welcher Reihenfolge wir sie besprechen. Und wir besprechen sie immer im Wechsel.
So sieht's aus. Ja, genau. Und heute soll es um ihr 12. Studioalbum gehen, Brave New World, benannt nach dem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley.
Auf Deutsch, Schöne neue Welt?
Genau, und das kommt von, also es ist ein Zitat aus Der Sturm von William Shakespeare. Und
absolut richtig.
Das englische Wort Brave hieß damals schön, also nicht wie heute tapfer, sondern schön ist die korrekte Übersetzung.
Genau wie gay, früher einfach nur glücklich, fröhlich.
Genau, hieß. Ganz genau, ganz ja? genau. Ja, zur Einordnung, ich verbinde damit doch meine Pubertät. Diverse Kumpels und ich haben das rauf und runter gehört damals. Shoutout an Marvin, der vollkommen besessen war von Out of the Silent Planet, damals auf unserer, glaube ich, ersten Klassenfahrt. Und ja, irgendwie, das war so ein Soundtrack, der immer wieder gespielt wurde bei uns. Und mein zweiter Kontakt zu Iron Maiden. Also ich bin irgendwie mit so einzelnen Songs in Berührung gekommen damals und habe dann relativ früh, als ich mit Heavy Metal angefangen habe, die besagten Seventh Son of a Seventh Son und Somewhere in Time gehört. Und später kam ich dann zu Brave New World und es ist mein Lieblingsalbum von ihnen.
Ja, da muss ich nur dazu sagen, ich kenne halt das Fear of the Dark Album, das habe ich zu Hause, Number of the Beast, ich kenne den Song sowieso. Ich kenne auch das Album. Ich hatte das auch mal in gebrannter Form. Ich erinnere mich da aber eigentlich gar nicht dran, außer an den Titeltrack. Ja, und dieses Album jetzt hier. Ich habe mich sonst nie mit Iron Maiden beschäftigt. Von daher kenne ich die anderen Alben auch nicht. Wenn ich einen Iron Maiden Song höre, den Bruce Dickinson singt, oder überhaupt, wenn ich Bruce Dickinson höre, dann erkenne ich den.
Ja.
So, und dann sage ich, das ist Bruce Dickinson. Und dann ist es im Zweifelsfall Iron Maiden. Aber ist nicht so, dass ich mit der Bandgeschichte oder Banddiskografie vertraut wäre und wirklich, wirklich Ahnung hätte. Punkt.
Geht mir ähnlich. Und jetzt hier groß und groß die Geschichte von Iron Maiden aufzuziehen, führt zu weit.
Wie lange gibt's denn die Band? Schon. Ja, sag das doch wenigstens mal.
Das ist eine sehr gute Frage. Frühe 80er, aber ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich bin da anders als bei Manowar nicht so im Stoff. Ich kann dir aber sagen, dass dies hier das 12. Album ist. Es geht fast 67 Minuten.
1975 gegründet.
75, so? Ja. Okay, krass.
Also ich habe mich gerade gewundert, als du gesagt hast, 80er. Also für mich war klar, dass die in den 70ern gegründet wurden. Bloß wann? Am 25. Dezember 1975, laut offiziellem Infopost im Weltnetz, im Internet.
Super, da haben wir es. Es ist jedenfalls das Album, auf dem Bruce Dickinson dann wieder am Mikro stand. Vorher war es zwei Alben lang Blaze Bayley. Und
der soll ja nicht so gut gepasst haben, was?
Zu tiefe Stimme, hat auch wohl die Melodien nicht ganz so getroffen. Also die Fans waren nicht so begeistert. Und ja, da war er wieder am Start, das Jahr 2000. Er hat auch Adrian Smith wieder mitgebracht. Den ehemaligen Gitarristen. Aber die anderen beiden Gitarristen haben sie auch behalten. Deswegen haben sie jetzt drei Gitarristen.
Ich fänd's geil, hätte er Adrian Monk mitgebracht als dritten Gitarristen.
Ja. Ich glaube, das reicht, oder?
Das, wie du willst. Es ist dein Album.
Ja, nö, also Iron Maiden, wie gesagt, ist jetzt hier. Entweder hören uns jetzt Fans zu, die wissen eh Bescheid. Und für die Platties, die gar keine Ahnung von Iron Maiden haben, da gibt es so viele schöne Dokus, die es deutlich besser machen als wir. Ihr kriegt hier den Mehrwert, in dem zwei
wenn geile. Wenn du uns jetzt weiter runter machst.
Ich wollte sagen,
irgend so eine scheiß Drecks-Doku, die man sich irgendwo angucken kann, angeblich besser ist als was wir machen.
Nein, pass auf, ich versuche jetzt
hier nicht. Ist ja was zappenduster.
Nein, pass auf, ich versuche es nochmal zu erklären. Wir müssen natürlich einordnen in Alben. Biografisches, Hintergrundsachen, so. Aber im Zweifelsfalle findest du das ja auch überall sonst. Der Mehrwert, den wir haben und warum die Platties einschalten, ist ja, weil wir über die Alben und unsere Gefühle und unsere Meinung sprechen. Das ist das, worum es um Plattenerei geht und nicht biografische Eckdaten runterzurattern. Und das könnt ihr einfach auch, ihr seid Platties, ihr seid intelligente Menschen, ihr könnt das selbst nachgucken.
Und natürlich schalten die Leute hier ein wegen unserer erotischen Stimmen.
Na, aber sowas von.
Und wo wir schon bei Stimme sind, da muss ich sagen, ich mag die Stimme von Bruce Dickinson, aber er singt auch definitiv gut und es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so übermäßig variabel in seiner Stimme. Und ich muss auch ganz kurz mal sagen, unpopular opinion, ich finde auch, also alles, was ich kenne von Iron Maiden, finde ich nicht sonderlich abwechslungsreich. Es ist alles qualitativ. Ist qualitativ alles gut. Aber wenn ich jetzt, wo ich dieses Album gehört habe und dann fiel mir auf, das war schon immer so bei Iron Maiden, ich verliere schnell das Interesse. Ich höre dann 3-4 Songs und dann reicht's mir auch. So. Ich kann bei Iron Maiden nicht über Albumlänge irgendwie wirklich am Ball bleiben. So.
Da sagst du was und ich kann dir dazu stimmen. Deswegen bin ich auch nie so ein großer Fan geworden. Die Stimme von Bruce Dickinson ist nicht so variabel und die Songs, ja, irgendwie.
Irgendwie auch nicht.
Nee, sie haben eine gleichbleibende Qualität. Du hast diese komplexeren, längeren Stücke, du hast auch kurze, schnelle, eingängige Dinge, aber im Großen und Ganzen ähnelt es sich immer wieder. Das stimmt. Und
ja.
Deswegen bin ich auch nie so der Hardcore-Fan geworden. Ja, aber wie gesagt, dieses Album hier finde ich auch für jemanden, der Iron Maiden noch nicht kennt, einen unglaublich guten Start.
Ja, das mag sein.
Es ist wirklich sehr eingängig, um nicht zu sagen, ja, wie sagt man immer, kommerziell. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Cover-Artwork.
Ja, schieß los.
Das ist auch insofern interessant, als dass die obere Hälfte ist von Derek Riggs. Und der hat von Beginn an die Cover für Iron Maiden gemalt.
Ach, guck an.
Das Maskottchen Eddie.
Ja.
Auch hier wiederzufinden. Das ist auf jedem Cover drauf. Hier in dem Fall der Kopf in den Wolken. Und die untere Hälfte, die ist vom Künstler Steve Stone. Zu Steve Stone kann ich jetzt nicht viel sagen, aber Derek Riggs hat, wie gesagt, sehr, sehr viel gemacht. Unmengen.
Ja.
Und wirklich coole Dinge. Also gerade das CD-Cover zu Somewhere in Time ist eins meiner ultimativen Lieblingsalbumcover. Vielleicht sprechen wir über dieses Album auch irgendwann mal. Hätte ich Bock drauf. Aber gut. Möchtest du was sagen?
Nee, also mich macht es halt irre, dass auf deinem Bildschirm die ganze Zeit irgendwelche Pixelfehler oder irgendwas sich da bewegt in dem Bild.
Das HDMI-Kabel steckt nicht richtig.
Ah, deswegen, das erklärt alles. Und dann habe ich mir nur gerade so vorgestellt, ich hoffe, es wird nie einen Film geben, so, weiß ich nicht, Eddie versus Snaggletooth oder so.
Warum sollte es?
Weiß ich nicht. Aber ich, das, ich, wenn ich dieses Cover angucke, das könnte halt auch von so einem 80er Jahre Horrorfilm sein.
Das könnte es. Ach so, ja, wir beschreiben ja die Cover sonst immer so.
Ja, beschreib doch endlich mal. Man hat nur gesagt, oben hat der gemacht, unten hat der gemacht.
Ja, man sieht einen stürmischen Himmel und in den Wolken das Gesicht von Eddie und darunter sieht man einen, ja, eine futuristische Version von London. Man sieht die Tower Bridge und dann auch den Tower von London und dann ganz viele Hochhäuser und kuppelartige Bauten.
Ja, so futuristische Elemente, ne?
Genau.
Die da sonst nicht stehen.
Ja, und alles in Blau- und Grautönen gehalten. An sich ein solides Cover.
Ja, kann man nichts dran aussetzen.
So. Und damit würde ich sagen, wollen wir ins Album starten?
Absolut wollen wir das. Soll ich den Knaller zünden?
Zünd den Knaller.
Der erste Song heißt The Wicker Man. Jetzt kommst du.
Not the Bees! The Wicker Man. Kennt man als Film aus den 70ern mit Christopher Lee?
Absolut richtig.
Und die furchtbare Neuverfilmung mit Nicolas Cage, wo auch das schöne Zitat raus ist. Not the Bees!
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe in Vorbereitung, also was heißt in Vorbereitung auf dieses Album? Anders. Durch die Vorbereitung auf dieses Album bin ich in den Mut gekommen. Also, und habe mir nach, keine Ahnung, fast 10 Jahren mal wieder den Film angeguckt. Natürlich das Original.
Ja.
Den habe ich zu Hause auf DVD. Ich fand den wieder richtig gut. Also natürlich, also die Portions oder die Sehgewohnheiten sind heutzutage natürlich anders.
Ja.
Was jetzt so die Aufmachung und die Spannung und die Effekte und so angeht. Aber ist absolut ein solider, stabiler Film. Gefällt mir. Und ich habe auch das Remake mit Nicolas Cage irgendwann mal gesehen. Da erinnere ich mich aber nicht mehr dran. Aber es war halt definitiv nicht so gut wie das Original. Auch wenn Nicolas Cage natürlich eine Legende ist und völlig zu Recht Oscar-Preisträger.
Ja, aber das Remake ist wirklich nicht gut. Ich habe beide Filme irgendwie im letzten oder vorletzten Jahr gesehen. Und der aus den 70ern ist ganz toll. Auch der My Pole Dance, dieses Lied, was die da singen.
Ja.
Und die ganze Atmosphäre, der ist toll, der Film.
Der ist wirklich gut. Und ich habe den jetzt halt dann mal wieder geguckt vor 3 Tagen. Aber im Endeffekt konnte ich jetzt nicht groß irgendwie festmachen, dass sich aus diesem Songtext irgendwas auf diesen Film bezieht.
Dem ist auch nicht wirklich so. Also man darf erstmal den Song hier The Wicker Man nicht mit Wicker Man von Dickinsons Soloalbum verwechseln. Absolut,
auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, ganz, ganz, ganz wichtig. Und es war der erste Song, den die Band zusammen geprobt hat. Nachdem Smith und Dickinson wieder in der Band waren. Ja, und inhaltlich ziemlich kryptisch, wie ich finde. Aber der Song handelt wohl generell eher von der Apathie der modernen Gesellschaft und egoistischem Desinteresse, ja, daran, was in der Welt passiert, bis dann wirklich was passiert und die Ereignisse uns erstaunt zurücklassen. Diese Information habe ich gerade ohne Quellenangabe irgendwo im Internet gefunden. Ja, ich werde später übrigens schon mal vorneweg einfach immer Bruce Dickinson zitieren, weil er so zu ziemlich allen Songs mal was gesagt hat.
Das ist sehr gut.
Finde ich auch, als dass wir jetzt hier wieder endlos mutmaßen oder wie bei Hellas keine Ahnung haben und über Filme sprechen. Was ich aber witzig fand.
Hey, unsere Fans lieben das.
Unsere Fans lieben das, das ist. Deswegen schalten sie ja auch ein.
Abschweifen, fast so gut wie anschweifen. Also.
Erstmal musikalisch. Der Song geht 4 Minuten 35, ist ein, finde ich, guter Einstieg, ist schnell. Ich finde ihn ein bisschen redundant am Ende, ein bisschen zu lang, aber ein guter Einstieg.
Ich habe auf dem ganzen Album öfter das Gefühl oder den Gedanken gehabt, die einzelnen Songs könnten auch kürzer sein.
Bei manchen ja.
Also 2, 3 Songs waren da wirklich, wo man denkt, Alter, muss das jetzt 9 Minuten gehen? Und dieser hier ist von der Länge her in Ordnung, ist als Einstiegssong super, aber ja, am Ende oder gegen Ende dann irgendwann singt Bruce Dickinson halt ungefähr 50 Mal Your Time Will Come, dann gibt's noch das obligatorische Whoa zum Mitgrölen beim Konzert, wo ich dann denke, ja, muss ich jetzt nicht haben. Ist halt irgendwie so zu spielen auf Zeit. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer, so Mitgröl-Passagen sind natürlich halt immer prädestiniert für Live-Auftritte. Weil damit kriegst du halt die Meute.
Die Intention hatte Bruce Dickinson beim Schreiben wohl auch so ein bisschen. Ja. Also beim Textschreiben. Der Song ist von Smith, Harris und Dickinson zusammen. Aber wer jetzt welchen Teil musikalisch und textlich geschrieben hat...
Ja, weiß man nicht.
Ja, ist auch nicht meine Aufgabe hier. Ganz
Ich muss sowieso auch ein bisschen nochmal meckern. Oder nee, meckern ist das falsche Wort, aber... Was mir hier beim Studieren der Texte dieses Albums aufgefallen ist, dass Iron Maiden anscheinend auch gerne zu dem vereinfachenden Mittel greifen. Ja, komm, Bruce, sing doch einfach nachher nochmal die erste Strophe. Sing einfach nochmal genau das Gleiche.
Stimmt.
Wo ich denke, Alter, da kann man sich doch auch vielleicht mal eine Stunde länger hinsetzen und noch eine Strophe schreiben.
Ich habe das nie verstanden und nie gemocht. Witzig, oder was heißt witzig, aber raffiniert ist es, wenn die erste Strophe wiederholt wird und dann aber verändert oder ergänzt um einen Teil, der dann das nochmal aufgreift und irgendwie nochmal einen Plot-Twist oder sowas.
Ja, aber wenn du einfach nur stumpf am Ende nochmal die erste Strophe, so wie sie ist, nochmal singst, sorry, Alter, aber da hält sich mein Respekt in Grenzen für deine Songwriting-Skills. Oder für deine Arbeitsmoral, wie auch immer.
Genau.
Sagen wir es so.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Song, wenn du möchtest.
Also, worum es in diesem Song geht, weiß keiner so genau.
The Wicker Man.
Ja.
Habe ich doch gerade gesagt.
Hast du gesagt? Hast du nicht gesagt? Da. Ach so, doch, hast du gesagt.
Ja, ja, komm, passiert.
Aber ich möchte hier noch erwähnen, der Maibaum ist ein Symbol für den Penis.
Ja.
Und der Penis ist ein Symbol für die Fortpflanzungskraft in der Natur. Und wir alle wissen ja, eine E-Gitarre ist letztendlich eine Schwanzverlängerung und Iron Maiden haben drei davon.
Da sagst du was, ja.
Denk mal drüber nach.
Ja.
Ja, und... In der vierten Zeile singt er The Piper at the Gates of Dawn is calling you his way.
Ach ja, richtig.
Und The Piper at the Gates of Dawn, da habe ich gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Dann habe ich kurz Recherche betrieben. Und The Piper at the Gates of Dawn war der Titel des Debütalbums von Pink Floyd. Die wiederum haben sich damit auf das siebte Kapitel des englischen Kinderbuchklassikers Der Wind in den Weiden bezogen. Und in dem Kapitel suchen eine Ratte und ein Maulwurf ein verirrtes Tier und machen dabei eine religiöse Erfahrung. Was das jetzt mit diesem Song zu tun hat, ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen.
Das ist sehr gut, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Das Buch ist von 1908, kann ich jetzt hier noch ergänzen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das da zusammenhängt.
Cool.
Letzten Endes auch später... singt er ja auch The Shadow of the Wicker Man's Rising Up Again.
Ja.
Wie jetzt der Wicker Man da reinpasst.
Der Zusammenhang ist Zero
erkenntlich.
Aber es ist ein guter Opener.
Genau.
Wenn man sich nicht um den Text schert, kann man sagen, ja, das macht Spaß, so kann es weitergehen.
Gut, dann kommen wir zu Ghost of the Navigator,
dem
zweiten Song.
Das Intro erinnert mich halt immer direkt an Fear of the Dark.
Okay.
Das steigert sich dann nach ungefähr 40 Sekunden Richtung Metal Smasher. Und ja. Also der Song macht Spaß. Also wir sind auf einem guten Weg. Erzähl mal mehr dazu.
Ja, finde ich auch. Der zweite Song ist gleich mein zweites Lieblingslied auf dem Album. Ich finde die Anfangsmelodie ganz großartig. Dieser klare Klang der E-Gitarre. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Es ist klar irgendwie. Hier finde ich auch, der Song geht fast 7 Minuten, dass die Länge hier passt, weil der Song ein bisschen abwechslungsreicher ist. Wir haben später nach einem doch sehr schmackofassigen Gitarrensolo dann auch so einen Tempowechsel nochmal drin. Und ja, auch wieder ein schnelles Lied.
Und bezieht es sich auch auf das Buch Brave New World? Oder geht es hier um Odysseus oder um beides? Weil es geht um eine Odyssee, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und er erzählt auch was von Sirenen. die ihn irgendwie verlocken oder ablenken oder irgendwas. Ich habe den Text jetzt nicht vor mir, aber irgendwas war da.
Es ist wieder dieses alte Seemannsmotiv, dass die Fahrt auf einem Schiff das Leben symbolisiert. West is where I go, singt er. Im Westen geht die Sonne unter, der Westen als der Tod. Das ist hier ein ganz klassisches, dieses maritime, nautische Motiv, was wir schon so oft hatten mit All the Fools Sailed Away
und ja, ich bitte dich.
Take me home, you beckoning ocean waves.
Ship of Fools, ihr wisst Bescheid.
Waters of Iron, the yonder beckons, immer also. Wieder, weißt du, irgendwo übers Meer, das Meer ist das Leben. Und ich kann mal kurz hier gucken und auch vorlesen, beziehungsweise ich kann es auch überfliegen und erspare euch das Vorlesen. Genau. Also die Navigator sind, oder die Geister der Navigatoren, das sind Menschen, die ja eben gelebt haben, aber quasi unbewusst ihr Leben verlebt haben. Die Menschen, die ihren Träumen nicht nachgejagt sind und sich von ihren eigenen Ängsten haben unterkriegen lassen. Und er steht eben am Steuer, versucht sich nicht ablenken zu lassen von dem Gesang der Sirenen. Mhm. Und eben einfach, ja, das Schiff durchzubringen, sage ich mal. Ne? Also sein Leben zu leben, sich nicht ablenken zu lassen. Keine Angst, keine Ablenkung. Die Fähigkeit, das, was man ohne Bedeutung ist, weggleiten zu lassen. So, ja.
Ja, struggle of my last week. Gut.
So würde ich das jetzt sagen und ja, so habe ich es auch. Ja. In gewisser Weise auch gefunden.
Ja, unterschreibe ich so. Ist in Ordnung. Noch irgendwas zu dem Song?
Nö. Gut. Ich mag den Refrain sehr. Schön. Wie gesagt, ist ein schönes Lied. Also,
aber zu lang.
Nö, hier finde ich es passend.
Ach so, stimmt. Ja, du hast gesagt, hier passt es. Und so weiter.
Ja, sich nicht ablenken lassen, sein Ding machen, auch wenn man nicht unbedingt weiß, wo es hingeht. Ne? Chasing rainbows all my days, where I go, I do not know. Also so leben, sich nicht ablenken lassen, aber eben auch nicht unbedingt ein klares Ziel haben. Hm. Hatten wir ja schon mal das Thema, ne? Dass man ständig abgelenkt wird.
Ja. Story of my life, kann ich nur sagen, immer wieder. Like a rainbow in the dark. Nee, das war was anderes.
Das war Dio, genau.
Absolut richtig. Hast du aber gleich erkannt, meine Imitation.
Na, aber sofort.
War halt einfach nah dran.
Ja. So, jetzt hier erstmal einen Schluck alkoholfreies, ne? Sonst wären wir ja auch nicht die Plattnerei.
So sieht das aus, Freunde. Und während er sich wieder die Hirse vernebelt, kündige ich schon meinen dritten Song an. Der heißt Brave New World. Das ist der Titelsong von dem Album. Hier geht's erstmal mit dem Tempo ein bisschen runter. Es beginnt mit einem ruhigen, leicht schmalzigen Intro und nach knapp anderthalb Minuten werden wieder schwerere Geschütze aufgefahren. Was lachst du denn, wenn ich schmalzig sage?
Ich finde das gar nicht schmalzig. Es ist mein Lieblingslied auf diesem Album.
Aber so ein Brotchen mit Schmalz, oh, lecker, lecker.
Ja, das mag was anderes sein, aber wir haben hier diesen klaren Gitarrenklang nochmals, wenn auch mit einer anderen Melodie und ich finde diese Anfangsmelodie unglaublich schön.
Und der Song bezieht sich jetzt aber direkt auf das Buch, oder? Oder halt, Entschuldigung, erzähl erstmal was zum musikalischen Aufbau.
Danke. Genau, nach einer Minute und 28 Sekunden wird dann richtig aufgedreht. Mit starker Intensität und Dringlichkeit. Ja, es ist ein großartiges Lied. Also rein von der Melodie gesprochen her. Wir haben dann auch ein sehr knackiges Gitarrensolo bei 4 Minuten. Und das geht dann auch fast 1,5 Minuten. Und das ist dieser typische Iron Maiden-Klang.
Und ich wollte nämlich gerade sagen, nach ungefähr 2 Minuten hört man aber wieder diesen schönen galoppierenden Rhythmus, der immer funktioniert, den man aber halt auch einfach schon 100 Mal gehört hat.
Ja, aber er funktioniert. Ich liebe diesen Rhythmus.
Ja.
Und in all seinen Variationen. Ja. Wir kommen später zu diesem galoppierenden Rhythmus, den ich so mag, kommen wir nochmal.
Okay.
Ja. Der Song und auch das Album, also der Albumtitel, beziehen sich auf Aldous Huxleys Brave New World, wobei Bruce Dickinson, wenn ich recht informiert bin, ursprünglich einfach den Titel toll fand, Brave New World, und dieses, was verbinde ich damit, was kommt da wohl? Und dann hat er sich das Buch mal doch durchgelesen und fand das gut und hat diesen Songtext geschrieben, der sich auch Zeile für Zeile auf das Buch anwenden lässt. Jetzt möchte ich aber ganz kurz vorwegschieben, ich habe diesen Roman irgendwann einmal gelesen.
Ich nicht.
Und ich erinnere mich kaum noch daran. Es hat mir damals nicht gefallen. Ich fand den Protagonisten mit seinen... Oder nee, vielleicht müsste man ganz kurz umreißen, worum es geht.
Mach mal.
Das spielt im Jahre 2540 nach Christus in einer mehr oder weniger, naja, idealisierten Gesellschaft. Den Leuten geht es allen gut. Sie werden von der Weltregierung im Prinzip durch stete Ablenkung, durch Konditionierung, durch Konsum, durch Sex und Drogen gefügig gehalten und zufrieden gehalten.
Na, sind wir auf dem richtigen Weg.
Die Leute werden auch, na, wie soll man sagen, nicht gezüchtet, doch gezüchtet. Geboren wird da niemand mehr. Die werden schon irgendwie in so Maschinen herangezüchtet und dann auch absichtlich intelligent oder dumm gemacht.
Halleluja.
Dann hast du irgendwie Alphas und Omegas oder Epsilons. Ich weiß es nicht mehr genau. Verzeiht mir mein Halbwissen, aber... und es gibt aber noch Reservate, wo die Wilden leben, die Savages.
Ja.
Und die leben ganz normal, in normalen Gesellschaften irgendwie und kriegen Kinder und haben Schmerzen auch mal und alles, was eben zum menschlichen Leben dazugehört, was das Menschsein bedeutet. Und einer von diesen Wilden
ist John.
Ist John. Und John kommt dann irgendwie in diese idealisierte Stadtgesellschaft und verliebt sich dort in Lenina. Und muss aber feststellen, dass seine reine idealisierte Liebe, er fährt eben auch voll auf Shakespeare ab, dass das so alles nicht funktioniert. Daher auch Lust My Love, Lust My Life in This Garden of Fear. Und, ach so genau, die Dying Swans und Twisted Wings, die kommen im Roman nicht vor, aber irgendwie fand Bruce Dickens das einfach, Dickinson, gut. Ich muss, entschuldige, aber bei diesem Namen Dickinson immer lachen, weil... Nachnamen kommen ja immer von Berufen. Du hast Mr. Butcher, Butcher, der war,
was war der?
Na hier, Schweine.
Hackebeil.
Hackebeil.
Metzger?
Metzger, danke. Ja, und du hast, was gibt's noch für englische Berufe?
Smith.
Smith, der Schmied. Und dann hast du Mr. Dickinson.
Ja.
So. Jedenfalls, er fand das einfach gut mit den Dying Swans, Twisted Wings. Auch wenn er sich nicht daran erinnern kann, dass da welche in dem Buch vorkamen. So hat er das gesagt. Er wollte einfach ein Bild haben, das diese Tragödie repräsentiert.
Und wusstest du eigentlich, dass Olivia Wilde, das klingt ja schon wie eine Pornostellerin, aber sie ist ja eine normale, seriöse Schauspielerin. Halt, das heißt nicht, dass alle Pornostellerinnen unseriös sind, aber sie ist eine Filmschauspielerin und ihr richtiger Nachname ist Cockburn. Da hat er sich fast an der Brause verschluckt hier, an der Hilse, an der Hopfenbrause. Ja, wollte ich nur mal kurz droppen.
Das ist witzig.
Ne?
Ein Cockburn ist allerdings nicht so witzig.
Absolut nicht.
Ja. Und auch die Zeile Mother Love is no more. Wir hatten es, die haben eben, die werden durch befruchtete Eier geboren und man kann irgendwie, ich weiß gar nicht.
Aber jetzt, wo du mir das alles so erzählst, da ergibt natürlich der Text auch mehr Sinn. Für mich als unbelesenen Proleten.
In Ordnung. Ja.
Ich lasse ja, wenn ich Auto fahre, auch immer so gerne den Ellbogen aus dem Fenster gucken. Du auch? Aber du hast ja gar keinen Führerschein, ne?
Nee, ich halte meinen Ellbogen nicht aus dem Auto.
Willst du den ganzen Arm raushängen als Beifahrer?
Nein. Der könnte doch abgerissen werden. Ich bin Künstler, ich brauche meine Arme.
Oder das Bein einfach mal aus dem Fenster.
Den Hintern. Auf einer längeren Autofahrt. Mann, wie auch immer. Also auch die erste und auch die zweite Strophe, es bezieht sich alles auf den Roman. Kann man sich, glaube ich, jetzt nach meinem kurzen Exkurs herleiten. Und ich will jetzt auch niemanden langweilen. Die dritte Strophe ist dann schon ein bisschen kniffliger. Aber Lust My Life, Lust My Dreams. Er ist halt absolut enttäuscht, der John, von dieser Gesellschaft, die komplett gegen seine Ideale gehen. Anfangs ist er eben schon begeistert davon, wie gut es allen geht, aber dann merkt er so diese ganze Promiskuität und diese ewige Verfügbarkeit von Wohlstand und von Bequemlichkeit. Das nimmt dem Menschen seine Menschlichkeit.
Okay.
Aber ich als Leser, ich kann beiden Seiten was abgewinnen. Ich kann dieses Idealistische von John irgendwo nachvollziehen. Es ist aber voll over the top. Und die Freiheiten dieser Gesellschaft in gewisser Weise sind schon zu befürworten. Aber natürlich dieses Dummhalten der Leute und Konditionieren und Züchten, das finde ich wiederum negativ. Aber also, ja.
Ja, ich kann beiden Seiten auch in gewisser Weise was abgewinnen, aber ja.
Aber was ich jetzt hier noch sagen möchte, wir hatten damals auf dem Immanuel-Kant-Gymnasium, gab es eine Theater-AG und die haben dieses Stück, also nicht das Lied, sondern den Roman eben umgesetzt, wie soll man sagen, übertragen als ein Theaterstück und aufgeführt. Und das war ziemlich, ziemlich toll. Und in dem Zusammenhang haben eben auch einige Leute, die da mitgemacht haben, die eben auch Freunde von mir waren, die haben dann auch sehr viel dieses Stück gepumpt. Sie konnten es jetzt nicht verwenden in dem Stück selbst. Ich glaube aber, in dem Flyer, der auslag, wurde daraus zitiert. Und irgendwie hat mich dieses Album, also ich fand das Album davor schon gut, bevor die aus der Theater AG dieses Theaterstück gemacht haben, aber irgendwie hat mich das immer begleitet. Und auch, also ich habe den Song ja schon gekannt, bevor ich den Roman gelesen habe und das so ein bisschen für mich umgemünzt. Weil der Text ja, wenn man jetzt das Buch nicht kennt, schon recht kryptisch ist und auch Raum für Interpretation bietet.
Ja.
Und irgendwie habe ich das damals auf mich sehr umgemünzt und ich liebe einfach auch die Melodie und Blarkeks, das ist ein tolles Lied. So.
Ich hätte auf jeden Fall, also ich wäre gerne in der Theater-AG gewesen in der Schule. Ich habe mich aber nie getraut. Weißt du, ich habe mich nie, je mehr Zeit verging in der Schule und da habe ich gedacht, ah, ich würde es schon gerne machen. Ich habe mich nicht getraut. Und nachdem die Schule vorbei war, habe ich mich geärgert, dass ich das nicht wenigstens mal versucht habe. Also ich habe im Urlaub habe ich mal irgendwo dann, weißt du, wo dann die Animateure machen da abends dann immer hier irgendwelche Geschichten auf, da auf der Bühne. Und ein Abend war dann so Publikums- oder Besucher-Night. Was weiß ich denn, wie diese Scheiße hieß. Auf jeden Fall, da wurde dann ein Stück aus dem Musical Hair aufgeführt. Und da habe ich mitgemacht.
Ah, als Baum.
Nee, als Stein. Nein, als Kiffer. Ich hatte so ganz große Baseballschläger, große Tüte hatte ich. Ist ja auch egal. Okay. Auf jeden Fall hätte ich einfach mich gerne in meiner Schulzeit getraut, in die Theatergruppe einzutreten und da einfach mal so ein Stück mitzumachen, mitzuspielen. Aber ich habe irgendwie mich nicht getraut. Ich bin halt am Ende des Tages schüchtern.
Ich ja auch, beziehungsweise ich war es damals.
Heute trinkst du dir halt Mut an. Ich weiß.
Es kommt auf die Situation drauf an. Ich bin nüchtern im Alltag deutlich selbstbewusster als früher. Möchte ja auch wohl auch sein, dann irgendwann.
Ja, ist bei mir auch so.
Klar, Ladies im Club ansprechen, ganz nüchtern ist das dann schon eher schwierig. Da hilft ein Bier durchaus. Aber Theater-AG, also ob ich schauspielern kann, weiß ich nicht. Aber vor Leuten sprechen, habe ich heute kein Problem mit. Also auf der Arbeit oder so, gut, die kenne ich natürlich, die Leute. Andererseits bin ich mit denen noch nicht Best Friends. Da habe ich jetzt aber nicht so eine Berührungsängste. Gut, ich habe auch jeden Tag irgendwie mit irgendwelchen Fremden zu tun. Das geht besser. Aber hätte ich mich damals nicht getraut, Theater-AG, nee.
Gut. Kommen wir zum nächsten Song.
Der handelt von uns.
Blood Brothers. Das klingt ja schon wieder nach Manowar. Gibt von dem schon auch einen Song, der so heißt, oder?
Ja, ein ganz furchtbares Lied. Und da handelt es auch, glaube ich, vom Vater, oder? Nee, die Father ist ja auch nochmal ein Song von Manowar.
Auf jeden Fall gibt es von Bruce Springsteen einen großartigen Song, der Blood Brothers heißt. Aber hier sind wir immer noch bei Iron Maiden. Und in diesem Song haben wir Streicher dabei. Oder ein Orchester. Auf jeden Fall Streicher.
Der Typ aus Herr der Ringe?
Welcher?
Streicher. Aragorn.
Mhm. Was ist mit dem?
Der nennt sich Streicher. Ach, egal.
Ach so? Oder Streichler?
Nein, Streicher. Nicht Stricher.
Das hat keiner behauptet.
So.
Auf jeden Fall haben wir hier Streicher. Es geht langsam, emotional und ruhig und bedächtig zu. Und ich habe ja... Ach so, sag noch was zum musikalischen Aufbau. Ich vergesse das immer.
Wir haben verschiedene Strophen und eine Refrain.
Geil, Alter, geil.
Also, es ist ein etwas ruhigeres Lied. Es hat einen langsamen Beginn. Und
Achtung, kein Morgen mehr greift in die Songanalyse-Kiste.
Aber ganz tief.
Ja.
Ja, also man merkt, dass ich Musik studiert habe auch einfach, ja. Der musikalische Aufbau ist wirklich ziemlich simpel. Da kann ich nicht viel zu sagen. Es steigert sich allerdings auch ein bisschen. Nach dem zweiten Refrain ist noch mal so eine Intensitätssteigerung.
Okay.
Ja, und dann haben wir ein schönes Solo ab 3 Minuten 10 bis 3 Minuten 25. Dann wird es noch mal ein bisschen ruhiger und langsamer.
So kurz ist das Solo diesmal?
Ja.
15 Sekunden?
Ja.
Die anderen Soli auf dem Album sind ja alle relativ lang.
Das stimmt. Ja, und nach diesem Solo wird es noch mal ein bisschen ruhiger. Haben auch wieder so eine klassische Iron Maiden-Melodie. Kenner wissen, was ich meine.
Die haben wir hier in jedem Song.
Ja, natürlich. Aber würde man dieses Stück einfach nur so hören, dann wüsste man, ah, das ist ein Maiden.
Ja.
So, und dann kommt noch mal ein Solo. Ja. Also ich finde, der Song füllt seine 7 Minuten und 14 Sekunden relativ gut aus. Ich finde es nicht redundant oder zu lang.
Dazu müsste ich ihn jetzt noch mal hören. Aber ich hatte bei den meisten Songs halt das Gefühl, ja, 2 Minuten weniger wären auch nicht schlimm gewesen. Aber halt auch meckern auf dem Niveau, dass ich sage, okay, die 2 Minuten mehr stören mich aber auch nicht. Lirum Larum, worum geht's denn in dem Song?
Um die Beziehung von Steve Harris und seinem Vater, der verstorben ist.
Ja, dann habe ich aber auch gelesen, beziehungsweise Bruce Dickinson hat wohl auch in diversen Interviews gesagt, dass es eigentlich um Menschen und Zwischenmenschlichkeit im Allgemeinen geht.
Ja, das passt.
Dass doch alle Menschen Brüder sind, so wie bei Manowar.
Stimmt, jedenfalls alle, die True Metal hören.
So. Oh, ich hab ja von der neuen Manowar EP, habe ich ja den einen Song gehört, Immortal.
Ah, ich noch nicht.
Ja, aber ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, in den ersten 3 Sätzen kam schon wieder alles vor. Wind, Steel, Brothers, Fight.
Ich traue mich nicht mehr, das anzuhören. Das ist ähnlich wie mit Star Trek Picard. Ich ertrag das nicht, wenn... Du hast so eine Vorstellung von etwas, wie es mal war, und das hat dich geprägt und erfüllt, dich beseelt. Und dann kommt jemand daher, gut, bei Star Trek ist eine ganze neue Agenda hinter und müssen wir nicht drüber reden, jetzt ist alles furchtbar. Und bei Manowar ist es immer noch Joey DeMao, aber der sich halt...
Wieso sagst du eigentlich immer Mao? Der heißt Mayo. Joey
DeMao. Ja, ich weiß es auch nicht. Das muss ich immer mal falsch abgespeichert haben, Joey DeMao. Wahrscheinlich, weil Mayo wie Mayonnaise klingt und ich immer gedacht habe, das ist falsch.
Mhm. Ist aber richtig.
Gut. Jedenfalls Joey DeMao einfach am Rad dreht seit vielen Jahren. Das wird immer schlimmer.
Okay.
Aber kann man sich den anhören? Also musikalisch? Wie?
Ich habe ihn, überhaupt komplett gehört oder nur zur Hälfte? Ich glaube, ich habe ihn nur zur Hälfte gehört, weil ich dachte, ja, okay, ist halt das, was man erwartet, bekommt man.
Okay.
Muss man jetzt nicht hören. Stört nicht, aber muss man jetzt nicht hören.
Ich bin ja gerade immer noch erschüttert darüber, dass ich den Song Blood Brothers von Manowar einfach nicht im Ohr habe. Ich weiß, dass es ihn gibt, aber als Die Hard-Fan, ich habe keine Melodie im Kopf. Ich glaube nur, dass er mir nicht gefallen hat. Der war zu ruhig, zu kitschig, irgendwie sowas.
Dann hörst du doch lieber Heart of Steel, ja?
Ja.
In allen Sprachvariationen, Versionen.
Nein, nur die deutsche und englische. Aber von ihren ruhigen Songs ist mein Lieblingssong Master of the Wind, der ist einfach so großartig. Das ist so ein Empowerment-Song, so einer so. Nee, Empowerment ist das falsche Wort. Aber doch irgendwie so, der gibt Kraft.
Okay. Ja. Ist der in unserer Pumper-Power-Playlist?
Nein, dazu ist er zu langsam. Ach, der Scheiße. Ist mehr emotionaler Kraftgeber, nicht so dieses oh, Testosteron.
Gepäldes Büffelfleisch esse ich auch roh. Also, noch was zu dem Song?
Er singt, and in a moment the memories are all that remain and all the wounds are reopening again.
Ja.
Und weil es geht ja um seinen Vater, und da musste ich an ein Gedicht von Gottfried Benn denken mit dem Titel Mutter. Das würde ich jetzt einfach mal ganz prätentiös hier zitieren.
Ich lehne mich zurück, warte.
Lehne dich zurück. Gottfried Benn, Mutter. Ich trage dich wie eine Wunde auf meiner Stirn, die sich nicht schließt. Sie schmerzt nicht immer und es fließt, das Herz sich nicht draus tot. Nur manchmal plötzlich bin ich blind und spüre Blut im Munde.
Das war's schon?
Das war's schon. Das finde ich schön.
Ja, ist in Ordnung. Ich weiß ja, dass du... Achso, ich muss wieder zurück ans Mikrofon. Ich weiß ja, dass du großer Gottfried Benn-Fan bist. Alles, was ich bislang von ihm gelesen habe, ja, gibt mir halt nichts. Aber macht ja auch nichts.
Die frühen Werke sind sehr von seiner Medizin getragen und vom Expressionismus generell so. Und später dann, auch nachdem er sich dann von den Nazis distanziert hat, er war ja wie so viele am Anfang so gehypt. Aha. Muss man auch wirklich kritisch sehen, aber...
Ich lese nur sein erstes Demo. Alles danach ist mir zu kommerziell.
Ganz genau. Gottfried Benn ist Black Metal. Nein, aber seine Sprache und auch dieser Nihilismus da drin einfach, der spielt Seiten an mir an. Bei all dem Interesse meinerseits an Okkultismus und an Dingen, an die man glauben muss, die so nicht belegbar sind. Das erfordert ja eine Portion von Glauben einfach, ne? Ja. Habe ich auf der anderen Seite diesen absoluten Nihilismus irgendwo. Und Gottfried Benn spricht gerade diese Seite an. Zumal er, dann bin ich auch mit diesem Exkurs fertig, sorry, aber Gottfried Benn, du spürst immer, dass da auch eine Sinnsuche war, ein Wunsch zu glauben zu können. Und das macht's dann nur umso tragischer und tiefer.
Mhm, okay.
Möchtest du noch was zu Blutsbrüder sagen?
Nö.
Dann kommen wir jetzt zu The Mercenary, der fünfte Song. Oder The Mercenary?
The Mercenary.
Mercenary.
The Mercenary. Jetzt wird wieder ein Gang hochgeschaltet, jetzt wird wieder in die Hände
gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Es geht zügig und zackig zur Sache. Simple, aber treibende Drums, schneidende Gitarren und dann ein schöner Switch in der Bridge. Habe ich mir aufgeschrieben. Es geht um Soldaten, die im Dschungel kämpfen.
Es geht um Soldaten, die im Dschungel kämpfen. Ich komme hier vor wie ein Echo. Ja, schnelles Ding, klares Drumming, schöner Snare-Sound. Ich finde den Mix, die Produktion knorke. 4 Minuten 42, das ist ja schon richtig kurz für Iron Maiden. Vom Aufbau extrem simpel. Ein schmissiges E-Gitarren-Solo von 3 Minuten und 2 Sekunden bis 3 Minuten 37. Super Ding, auch um jetzt mal das Ganze aufzulockern, nachdem ja vorher der lange, etwas langsamere Song kam, jetzt ein bisschen was Schnelleres. Erinnert mich ein bisschen an Die With Your Boots On, auch ein Iron Maiden Song.
Ah, da hätte ich jetzt gefragt, von wem ist denn der?
Ja, macht ja nichts. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe heute zum ersten Mal die Virtual Eleven gehört. Das war das Vorgängeralbum von Brave New World. Da hat noch Blaze Bayley gesungen. Mhm. Hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Fand ich gar nicht schlecht, aber...
Kann ich nichts zu sagen.
Ja, ist mal was anderes.
Aber zu diesem Song kann ich noch sagen, es geht um Soldaten, die im Dschungel kämpfen. Und ich habe in irgend so einem Forum im Internet gelesen, dass jemand die Theorie aufgestellt hat, es könnte sich auch auf den Film Predator beziehen.
Predator.
Predator, ich bin nicht so gut in Englisch, okay? Fick dich doch. Predator, kennst du den Film?
Ja.
Mit Arnold Schwarzenegger?
Natürlich.
Und Jesse the Body Ventura?
Warte mal, vielleicht kriege ich es hin, warte mal. Und ich konnte mal den Predator-Sound besser nachmachen, schade. Naja, live und direct hier.
Du kennst Jesse the Body Ventura auch?
Ist es dieser Schwarzhaarige?
Nein, Jesse Ventura ist eher blond, also heute ist er fast Glatze, aber der war in den 80ern Wrestler, wahrscheinlich auch schon in den 70ern, und wurde später Gouverneur von Minnesota.
Okay. Ein Wrestler, das heißt, der hat sich ausgeruht von Wrestling.
Absolut, absolut. Und er war auch ein Color Commentator, genauso wie der Macho Man Randy Savage oder Bobby the Brain Heenan.
Randy Savage kenne ich durch dich ja nun sehr gut inzwischen, ja. Vielleicht bringe ich dich heute auch noch zum Boiling Point, man weiß es nicht.
Wir werden das sehen.
Ja, jedenfalls, der Song wurde für das Vorgängeralbum geschrieben, von dem ich gerade gesprochen habe, Virtual Eleven.
Ach ja.
Und ja, es geht halt um den Bounty Hunter. Aber die Band hat es The Mercenary genannt, weil es besser klingt.
Als Bounty Hunter?
Ganz genau. Das ist halt jemand, der diesen Schokoriegel jagt.
Ich liebe Bounty, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Als Kind hätte ich Milky Way bevorzugt. Aber dann irgendwann habe ich festgestellt, Bounty ist schon geil.
Kokos ist lecker.
Der Kokos liebe ich sowieso.
Du magst ja auch Lakritz, aber da gehe ich auch d'accord.
Ich habe letzte Woche Was habe ich mir denn letzte Woche gebrutzelt mit Kokosöl? Ja, irgend so ein Wokgemüse und dann ein Hähnchen dazu und Reis und das habe ich halt mit Kokosöl gebraten, ja.
Aber jetzt, also wirklich mit Kokosöl gebraten, du hast nicht Kokosmilch draufgegossen aus der Dose, sondern...
Ich habe auch eine Dose Kokosmilch zu Hause stehen, aber ich habe jetzt Kokosöl genommen.
Nee, weil manche Menschen das so austauschbar verwenden, die Begriffe, aber es ist ja de facto
Kokosöl,
falsch.
Kokosöl, das hast du ja in, also ich habe das in so einem Glas und das ist im Prinzip fest.
Genau, bei Zimmertemperatur wird es dann so ein bisschen weich.
Um nicht zu sagen, dann wird es komplett flüssig und durchsichtig und wenn du es kalt stellst, wird es fest und weiß.
Vor 5-6 Jahren war das mehrere Jahre lang totaler Hype und angeblich sei Kokosöl ja so gesund, ist es aber nicht, das sind auch ungesättigte Fettsäuren. Und dann war es vor ein paar Jahren, wurde es dann übelst auseinandergenommen, so ein Video von irgendeinem Akademiker, der ging dann auch viral, oder war es eine Akademikerin. Jedenfalls, es schmeckt gut, aber man muss halt aufpassen, es ist eben nicht Rapsöl, ne? Es ist nicht mehrfach ungesättigt. So.
Ich war danach einmal gesättigt nach dem Essen.
Wollen wir einen, das glaube ich, wollen wir einen Nahrungspodcast machen und den Brutzlerei nennen?
Lass uns da nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken, das Konzept austüfteln und mal sehen, was da rauskommt.
In Ordnung. So, The Mercenary, das Ende finde ich, um nochmal zum Song zurückzukommen, irgendwie auch fräst dich so ins Gehirn. Er singt endlos Show Them No Fear, show Them No Pain und dazu dann immer das Drumming und da wird irgendwie auch kurz die Gitarre rausgenommen, ist dann nur Drumming, dann setzt die Melodie wieder ein. Mhm. Ich finde, das ist sehr, sehr eingängig, es gefällt mir.
Jetzt, wo du es sagst, ja, aber ich hätte es nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Okay.
Ich muss sowieso sagen, irgendwie jedes Mal beim Hören von dem Album bin ich nach Blood Brothers erstmal irgendwie ausgestiegen. Aber so die nächsten 2-3 Songs, ob ich die jetzt höre oder nicht, irgendwie bleibt bei mir nicht hängen. Mercenary nicht und der danach auch nicht.
Das ist interessant, weil Dream of Mirrors, der 6. und nächste Song, der auch für Virtual Eleven geschrieben wurde, genauso wie The Nomad, zu dem wir dann später noch kommen. Und das ist der längste Song. Und ich finde, ein komplexes Ding, was sich steigert und wirklich gut ist.
Der fängt mit einem smashigen Intro an, dann geht es in einen ruhigeren Part über, fast akustisch. Dann kommt ja der gleiche da-da-dam, 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 Galopprhythmus, wie immer. Also im Prinzip ist es hier die Diätversion von dem Titeltrack. Und dann wird später eine Schippe draufgelegt, dann geht es wieder etwas mehr nach vorne. Aber ich finde den Song langweilig und zu lang. Deswegen habe ich mir da gar nichts weiter aufgeschrieben, außer es geht um Träume bzw. Albträume.
Okay, na, das ist ja auch eine legitime Meinung. Ja, was du gerade meintest, bei 5 Minuten und 47 Sekunden haben wir diesen reitenden, galoppierenden Rhythmus, den ich so liebe. Den kennt man von der Band Heart, Barracuda, Sulfur Giants bei Jess and the Engine Bonds, wir haben drüber gesprochen. Wolf, Highway Rider, Illusion's Gate von Hellas, um jetzt einfach mal ein paar Songs zu droppen, wo dieser spezifische Rhythmus drin vorkommt. Den haben wir hier auch. Wir haben auch ein cremiges Solo, was fast eine Minute geht, ab 7 Minuten und 5 Sekunden. Ja, also musikalisch finde ich ihn gut. Sehr gut sogar. Und inhaltlich, ja, worum geht's? Ja, um Träume, um Albträume. Es werden hier auch Themen aufgegriffen, die man aus anderen Iron Maiden Songs kennt, wie zum Beispiel Déjà-vu und auch Infinite Dreams, ne, so bestimmte Sachen. Das war jetzt sehr konkret, so bestimmte Sachen.
Ja.
Also zum Beispiel einfach, dass man Träume wieder und immer wieder träumt, das ist, glaube ich, aus Déjà-vu oder im Englischen sagt man Déjà-vu, glaube ich, im
absolut richtig.
Französischen Déjà-vu. Also das Gefühl, dass man etwas schon mal erlebt hat. Wenn ihr die Folge hier hört, dann habt ihr das bestimmt auch. Und Infinite Dreams, der ist von der Seventh Son of the Seventh Son, ein sehr gutes Album. Ja. Worum geht's? Ja, um Albträume. Ich überlege gerade noch kurz so jetzt hier live und direkt, ob ich noch was vorlese, was Bruce Dickinson gesagt hat. Aber im Grunde findet er den Song einfach nur sehr, sehr gut.
Er findet ihn nur sehr,
sehr gut. Er findet ihn richtig gut. Na, geschrieben hat ihn ja Steve Harris.
Ah, okay. Aber ich habe gesagt, dann ist es richtig gut, was du da geschrieben hast, Steven.
I think it's a cracking song. It's pretty lengthy. The chorus is fucking blinding. One of the best choruses I think Steve ever has written and one of the best lyrics he has ever written too.
Nice one.
So. Und dieses I only dream in black and white, das findet Bruce Dickinson halt ziemlich cool. Und da frage ich mich auch, habe ich schon mal in schwarz-weiß geträumt? Hast du schon mal in schwarz-weiß geträumt?
Ich glaube nicht, Tim.
Moment.
Hör mal, wer da hämmert.
Ja, ja, ich weiß.
Die machen jetzt zusammen wieder eine Sendung, aber irgend so ein Doku-Format, ne? Irgend so ein Heimwerker-Doku.
Okay,
weiß ich nicht.
Ja. Ja, dann belassen wir es doch einfach dabei. Ja. Ich noch mehr Bruce Dickinson oder Steve Harris zitiere.
Kommen wir zum achten Song. Nein, halt, stopp, zum siebten.
Ja.
Zum siebten. Der siebte ist nämlich The Fallen Angel. Und da kann ich gleich sagen, ist mein Lieblingssong von dem Album.
Okay.
Rein musikalisch. Textlich gähne ich. Da hat halt mal wieder eine Metalband gedacht, ach, worüber können wir schreiben? Ach komm, nimm irgendeinen Dämon. Ah ja, das ist geil. Das haben nur 13.490 Bands vor uns gemacht. Aber ist geil, machen wir.
Ich kann in diesem Zusammenhang auch Fallen Angel von, oder The Fallen Angel von Blue Oyster Cult empfehlen. Und was mir gerade auffällt, ich wollte die Lyrics mal vergleichen. Mir ist so, als ob es da Parallelen gibt. Aber das ist nun vorbei, zu spät, das muss ich später machen, egal, ihr könnt es ja selber mal checken.
Ich habe gestern Abend nach 15 Jahren mal wieder Das geheime Fenster geguckt.
Mit Johnny Depp?
Ja.
Mhm.
Ja, ist interessant gemacht, aber catcht mich nicht. Ist auch so, dass ich am Ende denke, na okay.
Okay, wir haben hier den zweiten kurzen Song.
Bitte.
4 Minuten, geht voll rein, irgendwie gewitterartig.
Nice. Ja, hier wird aufs Metal-Pedal getreten.
Nice Drumming, ich finde ihn gut.
Schmissig, heavy. Ja. Und es geht um Azazel.
Genau, wir haben am Ende auch ordentlich Gitarren gefrickelt, wie sich's gehört. Richtig schönes, langes Solo. Und ja, es geht um... Ja, das ist die Frage.
Den Dämon Azazel.
Ob es jetzt nur um Azazel geht... Oder dann noch um den anderen gefallenen Engel. Da sind die Lyrics, finde ich, nicht eindeutig.
Nichts verwechseln mit Azrael. Das war die Katze von Gargamel. Bei den Schlümpfen. Wir erinnern uns.
Ganz genau. Ich lese mal ganz kurz vor, was Steve Harris zu dem Song sagt. Und dann können wir ja noch mal
bitte
für all die Plattis, die das unbedingt haben wollen, und es gibt sie, noch ein bisschen ins Okkulte gehen.
Ja, die gibt es.
Also, Steve Harris sagt, The Fallen Angel is all about good versus evil. To me, the whole song is musically influenced by Thin Lizzy. It has the Celtic vibe to it and the beginning that is very Lizzy. I think the song is very well, not commercial, but the chorus hook is very catchy. So viel dazu. Ja, Azazel ist ein Wüstendämon, dem beim jüdischen Sühnefest, dem Yom Kippur, mittels des sprichwörtlichen Sündenbocks die Sünden des Volkes Israel aufgeladen wurden. Das heißt, die hatten zwei Ziegenböcke oder Ziegen und irgendwie wurde dann ausgelost. Der eine wurde Gott geopfert und der andere, dem wurden eben die Sünden aufgeladen, der wurde in die Wüste geschickt.
Das ist ja Bock-Shaming.
Ja, genau.
Goat-Shaming.
Absolut, da wurde einfach ein Ziegenbock getötet und dann zu Azazel in die Wüste geschickt.
Wer Ziegenböcke cancelt, cancelt uns. Und wer uns cancelt, cancelt euch. Denk mal drüber nach.
Wir als Jünger des Pfades zur linken Hand, ich gehe da überhaupt, also das geht gar nicht, dass dann Ziegenbock, der ja Symbol unseres Vaters Luzifers ist, ja.
Da sitzt du auf deinem Sofa.
Auf meinem Sofa, da sitzt er und starrt mich an.
So.
Ja, dass da einfach, der wird dem Tod überlassen, das interessiert dich ja gar nicht.
Ja.
Aber das finde ich nicht richtig.
Nee.
So.
Ich lehne es ab.
Wir haben ja schon mal über die Apokryphen gesprochen, beziehungsweise ich habe drüber gesprochen.
In ja, der nur du.
In der Dissection-Folge. In dem Exkurs über Luzifer, also die Apokryphen sind Bücher, die es nicht in die Bibel geschafft haben, die aber in der gleichen Zeit entstanden sind und sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und im ersten Buch Henoch kommt Azazel auch vor und lehrt
ähnlich wie der Prometheus aus der griechischen Mythologie, lehrt er die Menschen die Metallverarbeitung, den Gebrauch von Waffen, von Edelsteinen und die Kunst des Schminkens.
Schminken oder Schmieden?
Schminken.
Ah, okay.
Schmieden und Schminken.
Ja, ja.
Beides.
Das ist ja alles irgendwie Metal, ne? Kommt drauf an, welche Stilrichtung. Aber bitte fahre fort,
ja.
Harrison.
Und hier in dem Song, da singt er Beaten fallen angel, but I've risen again. And the power is inside me, I've decided to pray. As I wait for Armageddon and it's coming my way, it's an honor to be chosen and I wait for the day. Also dieser gefallene Engel hier hat sich wieder erhoben und sich entschieden dazu zu beten, also vielleicht wieder den Weg zu Gott zu finden, mhm. während er auf Armageddon, also die finale Schlacht, den Weltuntergang, wartet. Und es ist eine Ehre, ausgewählt zu sein und er wartet auf diesen Tag. Vielleicht sieht dieser Dämon, der Teufel, Azazel und der Teufel werden auch oft gleichgesetzt, vielleicht sieht er seine Funktion als ja, der Part, der Gegenpart zu Gott in der Offenbarung, im Weltuntergang. Vielleicht erkennt er, dass er eine nötige Funktion innehat. Mhm. Aber er spürt trotzdem Reue und will sich eben wieder mit Gott ja, versöhnen. Es gibt einen wunderbaren Roman, Die Kriegsmeute von Michael Moorcock, eins meiner Lieblingsbücher von Michael Moorcock. Das hat auch diesen Topos zum Thema. Nee, das ist jetzt komisch. Jedenfalls dieses Thema. Der Teufel will zurück zu Gott finden. Auch Wayne Barlow, ein unglaublich grandioser Fantasy-Künstler, der für Hellboy und Avatar Viecher designt hat, der hat inzwischen zwei Romane geschrieben. Und der erste davon, God's Demon, der handelt auch davon, dass sich einer der Erzdämonen wieder mit Gott versöhnen möchte. Aber das gefällt nicht allen Dämonen, kann ich sehr empfehlen. Gibt es, glaube ich, nur auf Englisch, aber kann man lesen.
Okay.
Ja, und jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass ich hier mehr reininterpretiere, als eigentlich im Text steht.
Ach, das macht doch gar nichts.
Es gibt auch im Jesidentum, das ist, ich weiß gar nicht, ist das eine Ablegerreligion vom Islam? Aber da gibt es auch eine Geschichte, wo Azazel sich von Gott trennen wollte und die Hölle als sein eigenes Reich bekam, dort aber seine Entscheidung bereute und die Flammen der Hölle mit seinen Tränen löschte und dann in den Himmel zurückkehren durfte. Und vielleicht war das ja hier ein bisschen, wer weiß, was Steve Harris da gelesen hat.
Oder geraucht.
Genau.
Sagt man ja so, ne? Ältere Leute sagen so, hast du denn geraucht, dass du so hier so fantasierst?
Hast du dir wieder Marihuana gespritzt?
Ja, Marihuana, wo ist das dringliche Zeug? Okay.
In Ordnung.
Achter Song?
The Nomad.
Ja.
Hast du noch Bock?
Ich hab, auf was jetzt?
Auf die Folge hier.
Ja, los, aber
okay, na,
jalla jalla.
Ich schlepp dich durch, du wirst schreien und zappeln und letztendlich wirst du mir dankbar sein. Ja, 9 Minuten.
Das war seine Standard-Pickup-Line im Club. Ja? Und dann wundert er sich, dass er alleine nach Hause geht. So, dieser Song hat jedenfalls leicht orientalische Elemente in seiner Struktur und in seiner Melodie und die Art, wie die Drums gespielt werden. Ich kann dir nicht erklären, woran es liegt, aber gefällt mir nicht. Der Rhythmus und die Melodie nerven mich. Zumindest bis zum Mittelteil. Dann gibt es ja so einen Break und danach ändert sich der Song total. Der Part gefällt mir dann besser. Also da ist auch so ein kleiner Instrumentalpart, der mir wirklich gut gefällt. Gitarre, Bass, von den Drums hört man nur so Hi-Hat und ein bisschen werden die Becken gestreichelt.
Ja.
Also ungefähr so, wie wenn du beim Abschleppen mal Erfolg hast. Und das Ganze garniert mit Streichern. Das ist also, ist in Ordnung, aber der Song geht über 9 Minuten und somit abgelehnt. Zu lang.
Ich skippe diesen Song ganz gerne mal.
Aha, siehste.
Er hat allerdings kurz vor 3 Minuten hat er 2 sehr nette Soli-Geschrubbel. Und ja, du, wie du sagst, er ändert dann noch mal so ein bisschen. Er steigert sich dann so ab 5 Minuten 37. Und ja, er ist sehr lang und dieses, naja, der Refrain. Und immer wieder fängt es ja an mit Nomad.
Ich soll dich übrigens darauf hinweisen, dass es Refrain heißt und nicht Refrain.
Wie nochmal?
Refrain.
Refrain.
Nicht Refrain.
Scheiße. Das werde ich jetzt ewig nicht rauskriegen. Refrain. Refrain.
Refrain.
Ach.
Nicht Refrain.
Also Plattis, das wird so schnell nicht rausgehen. Genauso wie Joey DeMaio.
Das war richtig.
Das war richtig. Es gibt doch Accent de Gu. Ja,
und Accent Graf und genau. Accent Circonflex.
Ja, super. Nochmal Accent, der erste?
De Gu.
De Gu. Und ich konnte mir, ich meine, jetzt kann ich es mir einigermaßen merken, aber ich spreche es immer noch falsch auf. Ich habe einfach jahrelang immer nur Peter Le Pong gesagt.
Peter Le Pong.
Ja, Peter Le Pong. Und dieses Symbol ist Peter Le Pong. Könnt ihr euch jetzt alle merken. Ob nun nach rechts oder nach links, ob Gu oder Graf oder was war das dritte?
Circonflex.
Circonflex. Das ist alles Peter Le Pong.
Und Peter ist ein Nomade, der durch die Wüste schleicht und angeblich Leute getötet haben soll. Deshalb flüchten alle, wenn sie ihn auch nur von Ferne sehen. Ist er ein Killer? Ist er ein Meuchelmörder? Was ist los mit den Nomaden? Oder täuschen sich alle und er schleicht einfach nur so rum, weil nichts zu tun hat?
Ich zitiere Bruce Dickinson.
Bitte.
The Nomad is about the Bedouin, the warrior tribes of the desert. The lyrics are there to basically tell you about nomads and about how mysterious and strange they were. How they were pretty nifty and jolly fearful. Jolly fearful.
Und da hatte Herr Morgenmeer noch nicht mal irgendwie Bock, den Google-Übersetzer anzuwerfen.
Ich lese einfach vor, aber Jolly Fearful ist einfach eine wundervolle Bezeichnung. Also, Jolly Fearful People, and that's what it is. The big picture is the effect the song has. Ja.
Spunky.
Ich finde es irgendwie geil, weil Bruce Dickinson meistens, ich finde sehr, naja, nüchtern die Songs erklärt und analysiert.
Ja.
Aber ich meine, wenn man selbst Kunst macht, im weitesten Sinne, dann, ja, ich will jetzt ja nicht so hochtreibend klingen. Und ich meine, wenn ich eine Zeichnung mache, denke ich mir ja was dabei. Aber so elendlang sich selbst zu erklären, will man meistens nicht. Man will, dass das, was man als Kunst macht, ist ja meistens Ausdruck des eigenen Gefühls.
Ja.
Und das ist ja schon die Übersetzung des Gefühls. Und das dann zu versuchen zu erklären, macht die Kunst ja obsolet. Deswegen hat man die Kunst gemacht, weil man das Gefühl anders nicht ausdrücken kann.
So nämlich. Prost.
Und lang und breit zu erklären, also der Künstler, also ich, wollte damit das und das erklären. Das macht keinen Spaß. Prost.
Prost. Ja, also mir ist der Song zu lang. Ich brauche den nicht. Ich würde ihn auch skippen. Ich musste ihn jetzt halt mehrfach hören, damit wir darüber reden können. Aber danke. Werde ich mir nicht wieder anhören.
Okay, kommen wir zum 9. Song. Nein, bitte.
Out of the silent planet. And into the fire. Fire. Ah, nee, jetzt habe ich wieder verwechselt. Scheiße.
Out of the frying pan, ja.
Ach so, ja. Out of the silent planet. Ja, jetzt reiß ich doch einmal zusammen.
Also hier nochmal Shoutout an meinen ehemaligen Mitbewohner Marv, der diesen Song gedickt hat zur damaligen Zeit. Ich weiß noch, wir waren auf Klassenfahrt in Wien. Kursfahrt.
Oh, die feinen Herrschaften sind nach Wien gefahren.
Ich habe mich gleich am ersten Abend so mit Wodka weggeballert und O-Saft. Ey.
Hast du beides separat getrunken oder hast du Wodka O gemischt?
Gemischt.
Ah, okay.
Ja, die Story ist länger, aber die gehört jetzt hier nicht hin.
Ist auch egal.
Ist auch nicht unbedingt radiotauglich, sag ich mal. So.
Nukula.
Nukula.
Heißt das Wort. Dieser Song wurde als Single veröffentlicht. Mich etwas geschockt, denn ich finde den langweilig. Der hat zwar eine gute Melodie und der Refrain ist eingängig, aber der Song ist lang und hat noch weniger Text als die anderen Songs. Also das, mich langweilt der.
Er ist sehr repetitiv, aber trotzdem ein unglaublich gutes Lied. Ich finde ihn nicht langweilig. Er fängt ruhig an, dann kommt eben dieses Out of the Silent Planet auf das Silent Planet VR. Achtmal, beziehungsweise viermal. Und dann macht's BÄM, dann wird's schnell und dann geht's ab. Ab 3:12, schönes Solo. Und dann wieder der reitende Rhythmus, ja. Man kennt's von Muse, Knights of Sidonia, Killing the Dragon von Dio, Back to Earth von Magnum oder auch vom Song Power Slave von Iron Maiden. Zumindest so ein bisschen. Das ist nicht 1:1 der gleiche Rhythmus, aber
nee.
Sie verwenden ihn immer wieder sehr gerne.
Ja. Andere würden es Einfallslosigkeit nennen. Iron Maiden nennt es Trademark.
Es ist Trademark, es ist Qualität. Never change a winning team, das funktioniert. Alle Songs, die ich heute aufgezählt habe, mit diesem Rhythmus, sind gute Lieder.
Ja, du, ich muss auch dazu sagen, auch wenn mich die Hälfte der Songs auf diesem Album überhaupt nicht catcht, keiner dieser Songs ist schlecht musikalisch.
Ne? Das ist schön, dass du die Größe beweist und das auch feststellen kannst.
Da ist mir kein Zacken aus der Krone, mein Freund.
Gut. Ja, also schönes Lied. Ich mag den Refrain. Ich finde, der brennt sich auch sehr ein. Ich habe da dann, wenn ich das Album gehört habe, dann auch oft ein Ohrwurm davon. Und worum geht's? Möchtest du was dazu sagen?
Dieser Song wurde offensichtlich inspiriert von dem Film Alarm im Weltall von 1956, der wiederum auf einem Theaterstück von William Shakespeare basiert.
Im Ernst? Das ist doch Quatsch.
Hab ich so gelesen.
Forbidden Planet, also der Science-Fiction-Klassiker Forbidden Planet, auf dem basiert es.
Ja, der hieß wahrscheinlich auf Deutsch Alarm im Weltall.
Ja, genau. Aber eben auf diesem Song basiert es. Aber
ja, auf diesem Film meinst du?
Auf diesem Film. Shakespeare?
Der Film basiert auf einem Theaterstück von Shakespeare.
Ach so.
Und dieser Song basiert auf dem Film.
Ach so, okay.
Was nicht heißt, dass der Song sich auf das Stück von Shakespeare bezieht.
Ah, nee, und wahrscheinlich haben sie dann ja im Film das umgebastelt.
Jesus
Christ. Das ist ja wie, jetzt habe ich gerade so ein Déjà-vu, hier zum Beispiel Sons of Anarchy oder dieser neue Film The Northman basieren ja inhaltlich auch auf Hamlet zum Beispiel.
So.
The Northman kann ich übrigens nicht empfehlen. Hat mir nicht gefallen.
Northman oder Northman? Mit TH oder mit Z?
TH. The Northman. Okay. Der Nordmann.
Ist in Ordnung.
Mit seiner Tanne. Es geht um einen Haufen von Aliens, die ihren Planeten kaputt gemacht haben und jetzt haben sie ihren stillen Planeten verlassen und kommen zu uns. Darum geht's.
Und dann heißt es wieder, wo sind die Kritters?
Den Film habe ich mal gesehen, glaube ich.
Wo sind die Critters? Critters, da kommen diese außerirdischen Fellbälle
auf
die Erde, killen Leute, fressen alles und dann kommen zwei so galaktische Kopfjäger auch auf die Erde, um die wieder einzufangen oder kaltzustellen, abzumurksen. Und jedenfalls das sind so Bodymorpher. Also diese Kopfjäger, die können jede Gestalt annehmen.
Ja.
Und dann nehmen die menschliche Gestalt an. Und dann kommen die immer überall hin und kommen dann hin. Und wenn da Menschen sind, fragen sie nur, wo sind die Critters? Die deutsche Synchro ist halt einfach on fleek. Wo sind die Critters? Und das heißt, weil ballern sie dann alles kurz und klein. Ja.
Ich habe gerade ein Déjà-vu so ein bisschen. Ich glaube, ich habe den mal gesehen. Da gibt es auch mehrere Teile von.
Natürlich.
Na gut.
Ich habe nur den ersten gesehen.
Okay.
Der dritte war im Weltall, glaube ich.
Wann immer den Leuten nichts einfällt, spielt es im Weltall. Bei Hellraiser irgendwann auch und ich weiß nicht, bei wie vielen anderen Filmen auch noch. Wahrscheinlich kommt auch den nächsten Jurassic World 4 im Weltall.
Alien.
Witzig. Das war witzig und Smart Pin.
Und Alien 2 hieß ja im Original Aliens.
Ja.
Na? Möchte ich nur mal kurz anmerken.
Das vergessen viele. Ja, und ich finde, gerade da, wo wir gesellschaftlich heute stehen, ist das auch ein Fakt, den man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte.
Tupac Shakur und Biggie Smalls waren mal Freunde. Vergessen auch die meisten. Um nicht zu sagen, wissen viele nicht.
Muss man wissen.
So.
Kommen wir jetzt zur dünnen Linie zwischen Liebe und Hass.
It's a thin line. Between Love and Hate ist ein absolut nervtötender Soul-Klassiker aus den 70ern, von 72, glaube ich. Ich habe gerade vergessen, von wem. Aber um den Song geht es nicht, sondern es geht jetzt um einen Song mit demselben Titel von Iron Maiden.
Der mit 8 Minuten und 26 Sekunden für meinen Geschmack deutlich zu lang ist.
Safe.
Fängt mit Tempo an, fast schon bedrohlich, wird dann aber schnell und hat, finde ich, schöne Momente. Also der erste Refrain, beziehungsweise...
Wie heißt das?
Refrain.
Ah, ja.
Der Refrain. Der Refrain. Der ist ganz groß. I will hope my soul will fly, so I will live forever. Finde ich ganz toll, die Stimme von Bruce Dickinson da.
Die Zeile ist wirklich gut, ist schön. Finde ich gut, gefällt mir. Und ich fand bei dem Song, der ist irgendwie vom Aufbau her anders als die anderen Songs und auch die Art, wie er singt. Das ist ein bisschen weicht ein bisschen ab von ihrem üblichen Muster.
Ja, ist erfrischend.
Ist interessant, ja.
Wir haben auch direkt nach besagter Stelle ein spritziges Solo von 2 Minuten 11 bis 2 Minuten 22. Und dann später nochmal ein saftiges Solo, was aber nicht ganz so lange geht. Ja, und dann bei 4 Minuten wird es dann nochmal langsamer. Dann kommt auch nochmal ein längeres Solo und dann ein Melodiewechsel, was du schon meintest. Und dann singt er nochmal the Thin Line Between Love and Hate und ist irgendwo so bei, weiß ich gar nicht, irgendwann bei 6 Minuten. Und das ist wirklich eine schöne Stelle. Und dann nimmt es aber danach nochmal bei 6 Minuten 20 Fahrt auf.
Absolut richtig.
Dann kommt nochmal ein Solo. Und dann kommt ein langsamer Ausklang. Also das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ganz am Ende hört man dann, als der Song fertig ist, die Stimme vom Drummer, der sagt, I fucking missed it. Und dann lachen alle. Ist aber nur ganz leise.
Ja, ja, ja.
Wahrscheinlich, weil er denkt, er hat das Ende verkackt. So, glaube ich. Oder irgendwie so.
Ja, weiß ja gar ja. Schreib ihm halt mal auf Instagram, frag.
Nein.
Okay. Ja, wie gesagt, der Song sticht ein bisschen heraus, weil er einfach ein bisschen anders ist von der ganzen Komposition und dem Aufbau und dem Gesang her als der Rest. Aber bleibt bei mir halt auch nicht hängen. Aber der Song bezieht sich dafür dann wieder, also es beziehen sich ja nicht alle Songs direkt auf diesen Roman.
Nee.
Aber der Song ja wieder doch, oder? Inhaltlich?
Naja, vielleicht lässt sich's drauf anwenden. Ich würde einfach sagen, es geht allgemein um den freien Willen und dass man sich zwischen gut und schlecht entscheiden kann, was man macht. Und Bruce Dickinson hat gesagt, it's basically about karma, in other words, what goes around comes around and you reap what you sow. There's hope if you have done the right stuff, otherwise down you go to the pit of hell. So ein bisschen ironisch überhöht. Aber so hat er das gesagt.
Okay.
Und für alle diejenigen, die heute jetzt diese Zitate nicht verstanden haben, weil sie auf Englisch waren und wir sie diesmal nicht übersetzt haben, tut es mir leid.
Aber so ist das Leben.
Ja,
ne? Na?
Man kriegt nicht immer, was man möchte.
Das müsst ihr auch mal lernen. Also das ist einfach, Leben bedeutet auch Enttäuschung.
Gibt's auch einen Song von den Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want.
Absolut richtig. Der auch in einer der größten Fernsehserien aller Zeiten vorkommt.
Breaking Bad?
Nein, Californication.
Ah.
Die habe ich dir ja vor einem Jahr ungefähr mal geliehen. Die hast du ja immer nicht geguckt.
Das ist sehr gut. Ich bin gerade nämlich mit Umbrella Academy 3 durch und ich wünschte wirklich, ich hätte es nicht geguckt, weil ich schon die erste Staffel nicht gut fand. Aber ich hatte Urlaub und abends Langeweile und ich wollte nicht noch
einen Roman.
Ja, ich wollte nicht noch einen Roman lesen. Dachte ich, ach komm, so ein bisschen Schmand. Wie sagt man zu? Nee, wie ist denn der
Schmuck.
Was? Nein.
Was denn?
Na, so Müll.
Schund!
Schund, danke, Schund.
Auf Englisch Pulp.
Richtig.
Ja, du, ich habe ja auch Stranger Things zu Ende geguckt, obwohl die ganze letzte Staffel mich nicht gecatcht hat und die letzten zwei Folgen waren nur Quälerei, aber so ist das manchmal im Leben.
Gut, das verstehe ich bedingt, aber ja, so ist es eben, wie du sagst. Ja, und Californication werde ich mir demnächst vielleicht nochmal geben.
Ich habe neulich tatsächlich gedacht, ich hätte direkt wieder Bock, Californication einfach nochmal komplett zu gucken. Aber die DVDs stehen ja bei Herrn Morgan
mehr seit einem Jahr. Pass auf, wir kämpfen uns ja nun, und ich dir zuliebe, durch inzwischen die zweite Staffel von Twin Peaks. Eine furchtbare Serie, bei der ich nie begreifen werde, was alle daran finden. Sie ist langweilig. Aber ich möchte mitreden können und ja, qualifiziert meckern. Deswegen gucken wir die noch zu Ende. Dann könnten wir doch theoretisch mit Californication anfangen.
Unbedingt.
So.
Ich habe jetzt schon richtig Bock drauf. Und das klingt ironisch, ist aber ernst gemeint.
Ich auch. Ich habe die auch damals gesehen und hat mir Spaß gemacht.
Ich habe auch in Erwägung gezogen, dann jetzt anstattdessen einfach Dexter nochmal zu gucken.
Das schaffe ich kein zweites Mal. Wobei es 3-4 Staffeln gab, die wirklich gut waren. So, aber es ist ja kein Serienpodcast. Also, wir haben ja nun zwischendrin schon mal Fazit gezogen. Es sind ein paar richtig gute Dinger drauf. Im Prinzip aber zu lang vieles.
Also viele haben halt das Album gefeiert und sich gefreut, weil Bruce Dickinson wieder dabei war, nachdem der wie lange weg war? 10 Jahre?
Ein paar Jahre, ja.
Auf jeden Fall einige Jahre. Ich war nie Iron Maiden-Fan. Ich werde auch kein Iron Maiden-Fan. Ich erkenne sie an als gute, wichtige talentierte Band. Aber ich habe ein Album zu Hause und das reicht mir auch. Da wird kein weiteres dazukommen. Ich musste mich durch dieses Album nicht durchquälen, aber wie ich zu Anfang schon mal gesagt habe, so nach 3-4 Songs verliere ich einfach irgendwie das Interesse und dann fällt es mir schwer, dem weiter Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, aber das sagt nichts über die musikalische Qualität aus, sondern einfach eine Geschmackssache.
Okay, ja, und ich habe ja schon gesagt, ne, ich verbinde damit viel Jugenderinnerung.
Und ich nichts. Genau. Ich verbinde damit nichts.
Und musikalisch finde ich absolut solide. Ein paar unglaublich gute Songs drauf. Ein gutes Einstiegsalbum, wenn man Iron Maiden nicht kennt.
Das mag sein.
Natürlich sollte man sich unbedingt an die Klassiker anhören, also ganz, ganz, ganz dringend. Aber es war zusammen mit, oh mein Gott, Dance of Death, war das Album, das danach rauskam, glaube ich. Wenn man von dem Live-Album absieht, ihre letzten beiden guten Alben. Was danach kam, hat mich nicht mehr so gecatcht. Ja.
Okay.
Aber dann wisst ihr Bescheid, wie wir darüber denken. Habt ein paar Hintergrundinformationen.
Ja.
Und das bringt mich jetzt zum Hass-Song der Woche. Hast du denn einen? The Thin Line Between Love and Hate.
Vielleicht ist es... Nein. Nein, nein, der ist es nicht. Dann ist es eher The Nomad. Weil ich habe tatsächlich... Ich muss auch zugeben, wer mich kennt, weiß, ich bin ein Musikaficionado. Aber ich habe jetzt die Woche über eigentlich sehr wenig Musik gehört. Ich habe keinen Hass um diese Woche. Ich habe einfach keinen. Ich habe ja diese Woche eigentlich nur meine Gute-Laune-Playlist gepumpt und dieses Album und noch ein Album, was mein Album der Woche ist.
Okay, dann kommen wir gleich dazu. Ich hätte einen neuen Hass-Song. Allerdings, ich saß gestern mit meiner Oma beim Zahnarzt. Ich habe sie dorthin gebracht, guter Enkel, wie ich bin. Und dort lief ein Song. Ich habe keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Jedenfalls ganz schlimm, auch mit unnötiger Wiederholung des Refrains. Keine Ahnung, vergessen.
War der Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Okay.
Jedenfalls haben sie immer wieder... Was ist denn ein deutsches Wort für Refrain? Refrain. Das deutsche Wort dafür.
Sag Chorus.
Da gibt es aber ein deutsches Wort.
Bestimmt.
Jedenfalls, der Chorus wurde immer wiederholt. Ganz furchtbar. Und ich mag sowas nicht. Wenn manchmal funktioniert es, aber irgendwo ist ein Punkt erreicht, da kann man es nicht immer und immer wiederholen, dann nervt es, wie auch immer. Ich habe natürlich nicht rausbekommen, wie dieser Song heißt, aber wenn ich es irgendwann rauskriege, ist das hundertprozentig mein Hass-Song.
Wie ging denn der Chorus?
Weiß ich nicht, ich weiß nichts mehr, ich bin froh, dass ich es vergessen habe, aber ich habe einen anderen ganz furchtbaren Song, den ich unglaublich hasse. Deswegen, ich verwende den Begriff hassen selten, aber die Hass-Songs sind wirklich Lieder, die mich aggressiv machen. Pharrell Williams, Happy.
Der ist auch zum Kotzen.
Ah!
Pharrell Williams, Happy ist, da hast du recht, das ist so, boah, den hatte ich so weit weg verdrängt, aber das war mein Hass-Song irgendwie vor 3 Jahren oder wann der halt so ein Mega-Hit war. Ging mir vom ersten Mal hören an auf die Nüsse und geht mir bis heute auf die Nüsse, ist ein absoluter Hass-Song.
Ja.
Und fällt mir gerade so ein, weil wir drüber reden, ja. Auch ein ultimativer Hass-Song meines Lebens ist Küssen verboten von den Prinzen. Furchtbar. Gott, ist der ätzend. Den fand ich schon als Kind ätzend. Und den finde ich bis heute ätzend.
Kenn ich.
Alles nur geklaut, nervt auf Dauer. Aber Küssen verboten ist einfach nur scheiße.
Oh, den habe ich gerade nicht so richtig im Kopf. Bin ich vielleicht auch ganz froh drüber. Nun gut.
Wogegen das alles ist Deutschland von den Prinzen, ist erste Sahne.
Ja, und auch Du musst ein Schwein sein in dieser Welt ist ganz toll.
Den fand ich auch scheiße.
Echt, ja?
Also besser als Küssen verboten, aber auch scheiße. Aber dann gab's doch noch einen.
Ich bin der Sicherheitsmann. Ich lasse nichts an dich ran. Ich bin zu allem bereit. Er gibt so viel Sicherheit. Was?
Das könnte ja schon fast von der ERV sein.
Das sind aber auch die Prinzen.
Ja, ist mir schon klar.
So, ja, ich habe jedenfalls noch eine ganze Mary Poppins-Tasche voll mit Hass-Songs, aber wenn ich die jetzt alle aufziehe, zähle, dann kriege ich ja Platz beim Ader im Gehirn. Album der Woche.
Album der Woche. Und da sind wir, da schließt sich der Kreis, weil du gerade was von Erinnerungen und Jugend und so erzählt hast. Mein Album der Woche, es ist jetzt endlich nach über 2 Jahren dann doch mal erschienen. Das Album von Mount Westmore. Das Album heißt Bad MFs. Und Mount Westmore ist ja die, das ist das erste Rap-Album seit, keine Ahnung, 10 Jahren, auf, wo ich wirklich gespannt drauf war, wo ich wirklich Bock drauf habe. Mount Westmore sind Ice Cube, Snoop Dogg, Too Short und E-40. Und ich hoffe, dass jetzt Too Short und E-40 mal ihre Portion vom Hack abbekommen, die ihnen zusteht. Weil es sind beides Legenden, die aber zumindest außerhalb der USA definitiv nicht den Respekt und die Anerkennung und den Erfolg geerntet haben bislang, den Ice Cube und Snoop Dogg ja weltweit haben.
Verstehe. In Zweifel bringt es ja anscheinend ganz viel heutzutage, sich das Gesicht komplett zuzutätowieren. All diese grenzdebilen Nachwuchsrapper sind doch alle komplett zugekleistert in den Fressen.
Ja, aber die Männer, von denen ich rede, die sind jetzt ja alle um die 50.
Naja, ist doch nie zu spät, um sich das Gesicht voll hacken zu lassen.
Da hast du recht. Frag mal Mike Tyson. Stimmt. Jedenfalls, Mount Westmore nennen die sich als Gruppe. Das Album heißt Bad MFs. Und ich habe es noch nicht komplett gehört, aber alles, was ich gehört habe bis jetzt, gefällt mir sehr gut. Macht Spaß. Und ich würde es auch als physischen Tonträger erwerben, aber das gibt es zumindest bislang nicht als physischen Tonträger, sondern nur digital. Und dann haben die da irgend so einen Deal mit irgend so einer, wie nennt man das, Blockchain Company, NFT, Kacke, ich weiß es nicht. Aber ungefähr die Hälfte der Songs kannst du dir online anhören und mir gefallen alle.
Ich bin zu alt.
Macht für Spaß. Den Scheiß, ja. Und ich bin noch älter, frag mal.
Du, ich habe auf dem Flohmarkt neulich ein Wu-Tang-Clan-Album ergattert. Davon gibt es wohl nur eine Kopie. Möchtest du das haben?
Ah. Ich habe dir ja mein letztes Geld vorhin schon gegeben.
Naja.
Nächste Woche. Ich denke drüber nach.
Ja, okay.
Kannst du mir leihen bis nächste Woche, dann höre ich es mir an und dann entscheide ich.
Okay? In Ordnung.
Top.
So, und mein Album der Woche, ich habe es ja schon mal so angeteasert, ich habe ja so gemixte Stimmung und seit einer ganzen Weile pumpe ich immer wieder, und ich habe es neulich schon mal erwähnt, glaube ich, The Devil's Blood 3, Tabula Rasa or Death and the Seven Pillars. Sehr roh, mit Drumcomputer, viele mochten es nicht, ich finde es ganz großartig. Braucht Zeit, hat auch eher was Meditatives, ist definitiv nicht so eingängig wie ihre ersten beiden Alben. Ja. Und ja.
Ich habe das nur 3-mal oder so gehört, hat mich halt auch nicht gecatcht. Von daher steht es bei mir nicht. Im Gegensatz zu den ersten beiden Alben und der Come Reap EP.
Mhm.
Aber ja, vielleicht höre ich mir das auch mal wieder an. Das,
also I Was Promised Idee. A Hand. Endgeil, wie wir Elfjährigen sagen.
And now I got even 2 hands.
Und White Storm of Teeth ist halt wirklich sehr repetitiv, aber großartig.
Okay.
Ja, kann ich empfehlen. So.
Schön. Noch irgendwelche abschließenden Worte oder wie entlassen wir jetzt unsere Hörerschaft?
Zitieren möchte ich gerade nichts. Intelligentes habe ich auch nichts mehr zu sagen. Hatte ich, glaube ich, heute auch nicht wirklich. Aber ich möchte meinen, wir sind trotzdem jetzt alle etwas reifer.
Safe. Wie die jungen Leute sagen würden.
Nee, möchtest du noch was sagen?
Ich möchte halt einfach, möchte nicht, dass wir jetzt mit fast 40 so die Verbindung zum jüngeren Publikum verlieren.
Okay.
Deshalb sollten wir vielleicht nochmal die Liste der Jugendworte der letzten 30 Jahre durchgehen und uns einprägen.
Jetzt oder generell?
Ja.
Okay.
In diesem Sinne.
Abschalten.
Plapperei.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.